Feinschmeckertouren Folge 097.
Feinschmeckertouren.
Der Reise- und Genuss-Podcast für Menschen mit anspruchsvollem Geschmack von Bettina Fischer
und Burkhard Siebert. Hier lernst du außergewöhnliche Food- und Feinkostadressen, Weine und Restaurants kennen.
Begleite uns und lass dich von kulinarischen Highlights inspirieren.
Hallo, schön, dass du wieder bei uns bist. Heute geht's weiter im Rioja Alavesa. Wir gehen mit dir in die Unterkunft, in der wir gewohnt haben, zeigen dir ein ganz, ganz nettes Agroturismo. Du erfährst, warum sich in Haro die Leute in weißen Kleidern mit rotem Wein beschmeißen. Wir gehen mit dir die Bodegas Muga besichtigen und verkosten die Weine dort. Wir nehmen dich mit in eine absolute Mondlandschaft, wo du mal Wüstenluft schnuppern kannst. Und du erfährst, warum ich allerdings erst beim Rausfahren dort eine Partnerstadt meiner Heimatstadt Darmstadt entdeckt habe.
Wir haben eine total schöne Unterkunft gefunden in Navaridas, einem ganz kleinen Örtchen im Rioja Alavesa. Und das war so ein altes Gebäude von einem alten Bauernhof und Weingut. Und da sind wir wirklich in diese alten Mauern da eingetaucht. Und das war total schön gemacht. Innen unheimlich schön gefliest mit diesen Terrakotta-Fliesen, aber eben nicht das Terrakotta, was an Italien erinnert, sondern die Farben, vielleicht sogar der Mauren. Einfach so richtig spanisch schöne Terrakotta-Fliesen. Es war relativ dunkel innen drin. Hat auch dann wirklich noch erinnert an diesen alten Bauernhof und das alte Weingut, was es früher mal war. Es hat diese alten Läden, diese Fensterläden, diese schweren Holzläden dran. Und es ist einfach alles so gemacht, dass wenn im Sommer, wenn draußen die Hitze brütet, wenn es dann 40 Grad hat, dass man sich drinnen auch gut aufhalten kann, weil es dann angenehm kühl ist. Für uns war es jetzt ja auch schön kühl, weil wir hatten ja da schon auch warme Tage, aber es war eben auch sehr dunkel. Das ist das, was mir persönlich da jetzt nicht so gut gefallen hat. Aber, und das reißt absolut raus, die Weingutbesitzerin, die uns da ja empfangen hat und die uns da auch morgens das Frühstück gemacht hat und die immer nach uns geguckt hat, ob wir irgendwelche Wünsche haben und uns zur Seite stand, die hat uns wirklich wie so eine Mama umsorgt. Und das Witzige war, außer Spanisch beziehungsweise Baskisch redet die Frau im Grund keine andere Fremdsprache. Und es war unglaublich witzig zu sehen, egal ob unserem französischen, englischen oder wir deutschen Mitbewohner ihr begegnet sind, die hat es mit ihrem baskischen Charme und ihrer spanischen Sprache und ihrer unglaublichen Empathie so schön geschafft, mit uns zu kommunizieren, so dass wir uns immer verstanden haben. Also egal, welche Frage wir hatten, wir haben es nachher am Ende geschnallt, was die uns erklärt hat. Das war witzig.
Ja, klar. Ich meine, gut, ein bisschen was verstehen wir natürlich auch. Das ist schon ein Vorteil. Aber auch wenn wir nichts verstanden hätten, dann wäre es trotzdem so gewesen. Gastfreundschaft leben die da richtig. Das haben wir ja schon gemerkt, als wir aufs Zimmer gekommen sind und erstmal schon mal eine schöne Flasche Tempranillo dort zur Begrüßung gefunden haben. Der war auch richtig gut. Und ja, ihr Mann ist ja der Winemaker, der hat auch ein selbstbewusstes Motto. Menor Produktion es mayor calidad, sagt er nämlich. Also zu Deutsch, weniger Produktion ist höhere Qualität. Ist ein kleines Weingut, aber dass es richtig gute Weine macht, das haben wir dann festgestellt, als wir den Graciano dann mal probiert haben. Das ist eine einheimische Traube, autochton, gibt es eigentlich fast nur im Rioja, wird außerhalb eigentlich überhaupt nicht angebaut. Und ja, ist auch durchaus anspruchsvolle Sorte, die heiße Sommer braucht. Das hat die da natürlich. Ja, innen drin schön kühl, die Zimmer, das ist so. Also ich fand es sehr angenehm, vor allem auch ganz witzig, ja, mit diesen Aufputzinstallationen für die Elektro, aber auch diese, ja, die dunklen Holz- und Marmorelemente, die sie da drin haben. Also sehr schönes Ambiente eigentlich, sehr authentisch und sehr, sehr bodenständig, ländlich, aber richtig toll. Und ja, dieser Graciano, bevor ich jetzt vergesse, dass ich über den Wein nicht reden wollte, diese Rebe, die ist schon eine ganz besondere, ganz tiefes Dunkelrot. Der hat ziemlich blumige Aromen, aber ein dezentes Bouquet. Hat eine sehr präsente Säure, was dem Wein natürlich Frische verleiht, muss man natürlich abkönnen und ist aber auch sehr reich in den Extrakten und hat ganz reiche, aber weiche Tannine. Fand ich einen sehr spannenden Wein. Und du hast ja, Tina, gerade eben schon über den Sommer und die Hitze gesprochen, wo das ganz gut ist. Wir haben da auch richtig heftige Wetterwechsel und zwar innerhalb von ein paar Minuten erlebt. Du kannst auf unserem Blog sehen, ein Blick aus dem Fenster unseres Zimmers, so über die Dächer der Nachbarhäuser in die Landschaft rein, bei strahlendem Sonnenschein und 10 Minuten später siehst du im Prinzip den gleichen Blick, aber nochmal anders. Da hat es Bindfäden quer geregnet und da ist da unten was runtergeplatscht. Das war auch dieses große Unwetter, was gerade in diesem Ort manche Winzer ihre komplette Jahresernte gekostet hat. Aber das ist halt diese Region, in der die Wetter sehr unterschiedlich sind.
Ich habe übrigens auch eine ganz schöne Seite im Internet gefunden, Tourismus Euskadi. Da gibt es unheimlich viel Informationen über die Region und den Link, den setzen wir dir in den Blogbeitrag auf unserer Seite Feinschmeckertouren. Ja, wir haben uns ganz bewusst dort in dieses kleine Ortschäftchen, Dörfchen kann man fast sagen, eingemietet, weil wir mitten im Alavesa sein wollten, so dass wir in alle Richtungen mit unserem Cabrio davon fahren können und relativ schnell das alles erreichen können, was wir dort besuchen wollten. Und natürlich gehört es dazu, Haro, das ist ja die Kapitalstadt, also die Alavesa Hauptstadt, die da um die Ecke liegt und natürlich wollten wir die besuchen. Interessant war, wir waren gerade an dem Tag da, als auch dieses bekannte Weinfest in Haro gefeiert wird. Der Ursprung dieser Tradition, der liegt in einem möglichen Grenzstreit zwischen zwei nahegelegenen Ortschaften. Ja, da tun die dann morgens mit dem Gottesdienst in den Tag reinfeiern und dann beginnt so eine friedliche Schlacht zwischen den zwei gegnerischen Gruppen und da tun sich die Teilnehmer gegenseitig literweise mit Wein bespritzen. Wichtig ist, wenn du da hingehen willst, die findet jedes Jahr im Juli, Ende Juni, Anfang Juli statt, dieses Fest. Auch da bauen wir dir einen Link auf unserer Blogseite ein. Dann musst du unbedingt weiße Kleidung tragen. Also das ist da Vorschrift, weil die sich da mit Rotwein bespritzen. Und ich habe Bilder davon gesehen. Am Ende sind es dann Rosé-Kleidung, die die anhaben. Wir haben uns bewusst nicht dahin begeben zu dem Fest, weil, also mindestens ich kann das überhaupt nicht ab. Wenn ich nur dran denke, ich würde da stehen und würde literweise mit Rotwein bespritzt, was dann im Sommer sowieso bei der Wärme und dann zusätzlich so klebrig ist, da wird mir schon ganz anders, wenn ich da überhaupt nur dran denke.
Ja, das ist auch ein bisschen seltsam. Ich glaube, in Italien irgendwo gibt es auch eine Stadt, wo sie sich mit reifen Tomaten beschmeißen. Wow. Oder sowas, ja. Also ich meine, das hat auch irgendwie was mit Lebensmitteln zu tun. Und ich weiß nicht, also eigentlich kann man daraus was Besseres machen. Apropos Lebensmittel. Also wir haben vorgezogen, Haro einen Tag später oder zwei Tage später zu besuchen. Und die Stadt hat so ein bisschen schmuddeligen Eindruck auf uns gemacht, in Teilen. Aber natürlich ist, sagen wir mal, dieser Altstadtkern mit dem schönen Platz und so einem tollen Pavillon da drauf unheimlich schön angerichtet. Und es war ja alles noch sozusagen von dem Fest auch dekoriert. Also da siehst du auf unserem Blogbeitrag ein Bild, wo eine Kneipe oder Weinhandlung, was dahinter war, wo diese Arkadenbögen mit Weinfässern vollgefüllt waren noch. Und natürlich witzig, Wein spielt einfach die Rolle in der Stadt, klar. Da hat's teilweise an den Außenfassaden Wandbemalungen, die echt witzig sind. Kannst du dir auch mal angucken. Und ja, wir sind da durchgeschlendert, auch ganz nette Altstadtgässchen. Und da haben wir dann auch einfach einen Hunger gehabt, so um die Mittagszeit. Und da sind wir dann einfach in eine von den Kneipen da reinmarschiert und haben mal einfach gespannt geguckt, was uns da so erwartet.
Ja, da wurde uns das Menü del Dia auf den Tisch gelegt und das finde ich auch immer ganz schön. Das sind relativ einfache Menüs, da ist eine Flasche Wasser dabei, da ist Wein dabei, das gibt's werktags für 12 Euro und am Samstag, Sonntag und Feiertag kostet es 15 Euro und man kann dann bei den einzelnen Gängen in der Regel so aus 3-4 Positionen auswählen, was man haben möchte. Ist relativ einfach gekocht, also à la Hausfrau. Und Was aber ja nicht heißt, dass es deshalb weniger gut wäre. Ganz im Gegenteil, diese Hausfrauenkost, die mögen wir ja auch schon sehr gerne. Und weil ich ja in La Guardia schon die Patatas a la Riojana gegessen habe und die mir so dermaßen gut geschmeckt haben, habe ich die natürlich da wieder bestellt. Und der Burkhard hat Albondigas in Tomatensalsa und Pommes bestellt. Das mögen wir auch gerne. Sind auch immer unterschiedlich gemacht, also diese kleinen Hackfleischbällchen, auch von der Soße her. Von daher, selbst wenn man die 10 oder 20 Mal gegessen hat, die schmecken überall anders und immer wieder gut. Ja, und als Nachtisch hatten wir den Käsekuchen in La Guardia und in Haro. Da gab's auch eine Torte mit dreierlei Schokoladen. Die musste es dann natürlich auch sein.
Ja, und zu dem Menü, Tina, du hast es ja schon gesagt, da gab's auch eine Flasche Wein dabei. Wir hatten einen leichten, jungen Weißwein, Peturia. Das war aus der Rebe Viura, kommen wir gleich nochmal dazu, bei Muga. Ja, ganz nett, frische Obstaromen, Zitrusfrüchte, tropische Aromen, ja, frischer, fruchtiger Charakter und ja, wird natürlich empfohlen zu Fisch und Meeresfrüchten, Reis und sowas, aber ich finde, der hat zu den doch sehr kräftigen Patatas und zu den Albondigas in der schönen Tomatensalsa richtig gut gepasst und ein Tipp, bei dem Menü hat es auf jeden Fall empfohlen und bewährt, eine Serviette ins T-Shirt zu stecken, um das T-Shirt nach unten zu schützen. Das weiß ich noch ganz genau.
Wieso?
Ja, ganz einfach, weil das T-Shirt hat also das Essen ohne Flecken überlebt.
Ach, wie schön. Ja, aber Haro hat ja noch mehr zu bieten. Drumrum liegen ja die ganz großen Weingüter. Ja, man fährt ja da rum und sieht dann Hektar an Weinreben und du denkst dann, naja, das muss ja auch irgendwo verarbeitet werden. Und siehe da, Bodegas Muga liegt am Fuße von Haro. Und Bodegas Muga ist uns schon deshalb ein Begriff, weil wir diese Kellerei mal kennengelernt haben bei unserem Besuch in Hamburg. Da waren wir in einem Weinhandel in Hamburg und das kannst du übrigens auch hören. Das ist in der Podcast-Folge 008, haben wir darüber geredet. Da haben wir den Weißen von der Bodegas Muga kennengelernt. Der hat uns so unglaublich gut geschmeckt, dass für uns klar war, diese Bodega, die werden wir besuchen. Die wollen wir mal angucken. Übrigens, Bodegas dort zu besuchen, ist nicht so wie in Italien oder wie bei uns in Deutschland oder in Frankreich. Da gibt's immer Führungen, die kosten in der Regel auch immer Geld und ja, man muss rechtzeitig da sein oder manchmal muss man sich auch anmelden. Aber einfach mal diese Größe der Kellerei und auch das Besondere bei Muga zu sehen, dafür finde ich, lohnen sich die 15 Euro, was das Eintrittsgeld ist, weil man bekommt dann zusätzlich auch noch am Ende drei Weine, die man probieren kann und sogar das Glas mit dem Muga-Aufschrift mit nach Hause. Ja, Muga ist gegründet 1932, also schon ein recht altes Weingut. Die machen 8 Millionen Flaschen im Jahr, ist schon echt eine ordentliche Menge. Und die haben 260 Hektar eigene Anbauflächen. Und das sind aber nur 60% der gesamten Produktion. Also das ist schon echt eine Hausnummer da unten, die Muga.
Eigentlich nicht unbedingt die Kategorie Weingüter, über die wir üblicherweise berichten, ja, weil wir so ein bisschen abseits vom Mainstream natürlich unterwegs sind. Das ist aber hier, wie gesagt, nicht der Punkt gewesen, sondern die Qualität, die richtig gute Qualität, die spannenden Sachen und die Besonderheiten dieser Kellerei. Das hat uns einfach fasziniert. Wir haben auch einen Rosé von Muga getrunken in San Sebastian im Restaurant Gandarias. Kannst du in der Folge 080 hören. Hat uns auch super geschmeckt und deshalb war klar, da müssen wir hin. Das muss einfach so sein. Und die haben schon eine ganz klasse Philosophie. Die fermentieren ihr im Holz. Und die Philosophie ist ganz einfach. Was funktioniert, wird nicht geändert. Punkt. Also ist ja eigentlich auch richtig. Ja, was gut läuft, warum sollst du das ändern? Never change a winning team heißt es. Ja, die nutzen große Fässer aus amerikanischer Eiche. Die werden über Jahrzehnte genutzt. Und dann nutzen sie natürlich aus französischer Eiche auch Barrique-Fässer, um einfach mehr Aromen da reinzubringen. Und Eine der Besonderheiten ist schon, dass sie die einzige Kellerei in Spanien sind, die einen Meister und mehrere Gesellenarbeiter in der eigenen Fassproduktion haben. Auch da kannst du Bilder sehen, die bauen ihre Weinfässer selber, ob groß, ob klein. Und das ist schon echt eine Hausnummer. Ja. Normalerweise hast du das früher als Weinküfer ja auch entsprechend gelernt. Ne. Das gibt's ja kaum noch. Also hier wird auch das Handwerk gepflegt. Die nutzen hauptsächlich natürlich die klassischen Reben der Region, Tempranillo, Grenache oder Ganache, Marzuelo und Graziano eben auch. 14.000 Fässer liegen dort im Keller, also das ist echt eine Hausnummer. Und die nächste Besonderheit ist, dass sie eine ganz alte, traditionelle Technik für die Filterung der Weine benutzen, nämlich die Trasiega por Gravedad heißt das. Auf Spanisch, das ist die Klärung durch Schwerkraft. Also das ist echt auch für die Arbeiter im Keller echt eine schweißtreibende Arbeit, weil die Schwerkraft genutzt wird. Das heißt, die setzen die Fässer oben drauf, machen die unten auf, dann kommt ein Hahn rein, dann öffnen sie das Fass oben, dann rauscht natürlich alles aus diesem Fass raus und wird durch ein kleines Holzteil wie so ein, naja, so ein halber Eimer, so ein abgesägter Eimer sieht es aus, dort durchgeleitet und da wird im Prinzip Rückstände, Schwebeteilchen und so weiter, die werden dort aufgefangen. Und das Spannende ist, nur 2 Liter Verlust pro Fass haben sie durch diese Klärung, die auch mehrfach durchgeführt wird. Das heißt, sie müssen auch die Fässer immer wieder nach oben packen. Ne? Mit einem Glas wird dann aus diesem kleinen Teil, wo das durchrauscht, eine Probe entfernt und dann vor einer Kerze wird der Farbtest gemacht. Und der Farbtest, also wie die Farbe aussieht, sagt quasi was über den Reifegrad dieses Weines aus. Also eine irre Technik, wo es unheimlich viel auf ja Einfühlungsvermögen der Kellerarbeiter ankommt, des Kellermeisters vielleicht auch ankommt, um diese Weine da zu machen. Das Ganze dauert für ein Fass 40 Minuten, also ein Barrique. Da kannst du dir mal vorstellen, wenn die 14.000 Fässer im Keller haben, wie lange die brauchen, um ihre Weine da durchzuschleusen.
Ja, die sind ja da jeden Tag dran. Vor allem ist das ja auch eine nette Sache, also Fitness. Brauchen wir kein, also Fitnessstudio brauchen wir da keins mehr, weil wir haben das ja gesehen, das ist schon eine Aufgabe, die Fässer da immer nach oben zu hieven.
Ja, allerdings, ne? Barrique, 225 Liter plus das Holz, das ist schon eine Ansage, ne?
Ja.
Also, wir waren dann am Ende bei der Verkostung, haben natürlich den Blanco verkostet, eben 90% Biura, diese ganz tolle Rebe, ein bisschen Malvasia drin, der war auch 3 Monate im Barrique. Ich meine, gut, den müssen sie wahrscheinlich nicht über das Verfahren reinigen, aber die roten, da haben wir 2 probiert. Die Rioja Reserva, die hatte für uns sehr heftige Tannine, aber der Prado Enya Gran Reserva, das ist ein toller Rotwein, ja, der hat ganz samtige, dezente Tannine. Leichte Vanillearomen, kirschige Aromen, ein bisschen Veilchen, also ein sehr runder Wein, der hat mir persönlich sehr gut gefallen, ist also für mich eines der Aushängeschilder für diese, ja, schon ein Stück weit eine Ausnahmekellerei.
Von der Ausnahmekellerei kommen wir jetzt zur Ausnahmelandschaft. Wir hatten ja Mitbewohner bei uns in dem alten Bauernhof, wo wir gewohnt haben und den einen Tag, wo so abartig heftig geregnet hat und wir nicht wussten, was man tun könnte, haben wir dann am Abend ein französisches Ehepaar getroffen, die uns erzählt haben, dass sie den ganzen Tag bombenschönes Wetter hatten, also die Sonne gestrahlt, heiß ohne Ende. Und als ich dann gefragt habe, ja, wo sie denn waren, haben sie uns von einer Halbwüste erzählt, hier im Norden von Spanien, die gar nicht so weit weg liegt, also eine gute Autostunde entfernt von da, nämlich Bardena Reales. So, und die haben uns so vorgeschwärmt von dieser Landschaft, dass wir natürlich geplant haben, dass wir da die nächsten Tage auf jeden Fall noch hinfahren. Und genau das haben wir auch gemacht. So, also das ist eine der wenigen Wüsten in Europa und vor allem unglaublich beeindruckend. Als wir da angekommen sind, war ich persönlich sofort erinnert an die USA. Ich war ja mal in Monument Valley. Und das ist die ja, Wüste in Rot. Dort in Spanien ist es im Grund sehr, sehr ähnlich, aber eben in hellen Brauntönen bis eher Grautöne. Das ist ein Nationalpark, der ist 415 Quadratkilometer groß, im Südosten von Navarra, ganz an der Grenze zu Aragon und ein UNESCO-Biosphärenreservat. wenn man das eingibt im Internet und sucht, findet man das auch ganz schnell. Was man allerdings weder im Internet noch auf der Straße richtig schnell findet, ist der Haupteingang. Wir sind da rumgefahren mit unserer Anleitung und auf einmal waren wir in einem, ja, auf einem Parkplatz an einem großen Vergnügungspark. Hat sich vom Namen her ähnlich angehört. Ist sowas wie der Europapark bei uns in Deutschland, haben wir festgestellt. Ja, haben uns dann nochmal auf den Weg gemacht und sind dann Richtung Süden gefahren auf der N134 und da haben wir von Arguedas aus, also sind wir in Richtung Süden gefahren, da haben wir dann ein ganz kleines braunes Hinweisschild gesehen und da geht's dann zum Eingang. Naja, beim Eingang denkt man, man kommt an den Eingang. Das ist aber tatsächlich nur einfach eine Straße, die man mit Sicherheit einfach so nicht nehmen würde, weil das eine kleine Straße ist. Und man fährt dann auch noch an so Gehöften vorbei und sieht nichts. Also man sieht von der Hauptstraße aus dieses Bardena Reales noch gar nicht. Und da fährt man so ein bisschen hoch und dann kommt dann aber der Haupteingang. Das ist dann wie so ein Visitor Center, wo man dann hin kann und auch Informationen über diese Halbwüste bekommt. Und es lohnt sich auf jeden Fall, dort auch anzuhalten, diesen Plan sich zu nehmen. Mein Verfahren kann man sich da nicht großartig da drin, aber ich finde, es ist schon wichtig, dass man sich erstmal einen Überblick darüber verschafft. Und auch, was die einem dann auch an Ratschläge mitgeben.
Ja, das ist auf jeden Fall sinnvoll, weil du kannst dort natürlich mit dem Auto, mit deinem eigenen Auto durchfahren. Du musst dich allerdings darauf einstellen, dass der allergrößte Teil, wahrscheinlich 99,9% der Straßen oder der Wege dort einfach nur geschotterte Pisten sind. Also da ist nichts geteert oder so. Und deshalb brauchst du natürlich auch ein bisschen länger. Es ist ja alles gut zu fahren, alles kein Thema. Es ist eine Hochebene, die du eben, Tina, du hast es ja gerade schon gesagt, eigentlich von dem Ebro-Tal aus gar nicht sehen kannst, weil das war auch mal, habe ich nachgelesen, Achtung, Angeberwissen mit Burkhardt, ein Meeresboden, der dann durch die entsprechende geologische Aktivität nach oben gehoben worden ist. Und das hat wahrscheinlich auch was mit dem Aussehen da zu tun. Du kannst dort natürlich auch mit Fahrrädern durchfahren oder Motorrädern, das ist einfach irre. Ich meine, aber es ist schweineheiß. Also wenn du mit dem Fahrrad dort durchfahren willst über verschiedene Routen, die es da gibt, dann musst du echt fit sein, dann darfst du keine gesundheitlichen Probleme haben und du brauchst auf jeden Fall wahrscheinlich 5 Liter Wasser dabei oder sowas, weil das schwitzt du mit Sicherheit raus, auch wenn du mit dem Auto durchfährst. Wir haben uns für ja eigentlich eine kleine Rundfahrt entschieden, die uns da empfohlen haben in diesem Informationszentrum. Die war gar nicht so lang kilometermäßig und ich glaube von der Zeit her haben die angegeben, dass wir da so ungefähr 1,5 Stunden einplanen müssten. Also wir haben mindestens 3 Stunden gebraucht, wenn ich mich recht entsinne, für diese Tour. Wir haben 693 Fotos und Filme geschossen. Du kannst sie alle auf unserem Blogbeitrag auf der Homepage bewundern. Haha, nein, Spaß, natürlich nicht. Aber es hat mich eine Schweinezeit gekostet, eine geile Auswahl davon zu treffen. Also, guck rein, das lohnt sich wirklich. Diese bizarre Mondlandschaft, die ist so irre zum Anschauen. Du findest nach jeden 5 Metern wieder neue Blickwinkel, neue Formationen, neue Sichtweisen, das andere nochmal von der anderen Seite aus gesehen. Das ist so faszinierend. Das ist echt irre.
Ja, irre ist ja überhaupt auch, dass es dann dort einen Punkt gibt, wo man unbedingt anhalten muss, weil man da sieht, wie dort verschiedene Filme gedreht wurden. Also man hat dann den Blickwinkel, den die Schauspieler in den einzelnen Filmen dort auch hatten. Und das ist echt cool. Wussten wir gar nicht, umso spannender, dass wir das gesehen haben. Game of Thrones zum Beispiel wurde da gedreht. Oder der Film, ein US-amerikanischer Thriller, The Counselor, aus dem Jahr 2013 unter der Regie von Ridley Scott. Übrigens, Ridley Scott hat seinen Zweitwohnsitz in Opete in der Provence. Da haben wir auch mal eine Folge gesprochen, nämlich die Folge 015 vom Weingut Lagarelle. Also, falls du da Bock hast, da über die Luberon, über die Provence was zu hören und die Weingüter dort unten, dann schalt mal ein.
Ja, aber ich wusste natürlich, dass da Filme gedreht werden. Mein Gott, ich als bekennender James-Bond-Fan. Ja, Natürlich ist der 99er Bond, der 19. Bond, die Welt ist nicht genug. Zum Teil auch in den Bandeiras Reales gedreht worden, ist doch klar. Die Szene, wo die unterirdischen Nukleartestanlagen in Kasachstan explodierten und die dann oben drauf waren, der Bond mit Dr. Christmas Jones, die er dort aufgelesen hat, das kennt doch jeder, Tina. Das weiß doch jeder.
Genau, deshalb hast du mir ja auch die Halbwüste vorgeschlagen, dass wir da hinfahren.
Richtig.
Fällt mir jetzt gerade wieder
Richtig.
Ein.
Die netten Franzosen in unserer Unterkunft, die haben ja auch gleich gesagt, Mensch, Burkhard, das ist eine gute Idee, fahrt da mal hin. Ja, also natürlich, Achtung, Denise Richards hat für die Rolle der Christmas Jones übrigens eine Nominierung für die Goldene Himbeere bekommen, aber fand ich jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben. Also die Welt ist nicht genug, ein geiler Bond, das ist einfach so. Ist auch ein Militärstützpunkt und siehst du auf dem Bild auch und ein Übungsgebiet der spanischen Luftwaffe und du kannst diesen ganzen Park, dieses Areal auf mehreren Touren durchforsten. Du kannst ab 8 Uhr rein und bis Sonnenuntergang und dann musst du wieder raus sein. Und das musst du auch wirklich machen, weil die da gibt es nichts. Ja, ich weiß nicht, ob man da gut überleben könnte, einfach so eine Nacht in einem Auto, keine Ahnung. Wahrscheinlich wird es auch ziemlich kalt da in der Nacht. Also auf jeden Fall solltest du dann wieder raus sein.
Ja, und auch vor allem mal was fürs Hüngerchen einpacken. Weil, ja, wie gesagt, da gibt's nichts. Und wenn man da so 3 Stunden durchfährt, da kann einen durchaus mal ein leichter Hunger ereilen. Gut, dass wir ein paar Kekse dabei hatten.
Richtig, genau. Ja, auf der Rücktour haben wir dann noch einen kleinen Abstecher gemacht nach Logroño. Logroño?
Das wurde uns ja in Hondarribia am Eingang vom Baskenland auch schon empfohlen, dass wir da unbedingt hin sollen. Von unserer netten spanischen Bekanntschaft am Abend des Ehepaars, wo wir die Verständigungsschwierigkeiten hatten. Aber da ist immer Logroño gefallen. Also genau, war klar, richtig. Da müssen wir mal hin.
Ja.
Und das war dann auch am 1.7. waren wir da. Das war der Sonntag, als Spanien in der Fußball-WM gegen Russland verloren hat, ausgeschieden ist. Wir haben das Elfmeterschießen dort angeguckt und mit den Spaniern mitgefiebert, aber es sollte nicht sein. Was?
Natürlich mit den Spaniern. Gut, danach waren wir für Russland. Nein, also es sollte nicht sein, stimmt. Und ich muss sagen, also die haben alle, es war niemand auf der Straße, alle waren in den Kneipen und haben dieses Fußballspiel geschaut und haben mitgefiebert, ja. Aber als es dann so war, ja gut, dann haben die Spanier gesagt, okay, ein Fußballspiel, alles gut. Wir bestellen den nächsten Wein und gutes. Ja, das fand ich echt entspannend. Wahrscheinlich
da
wäre
war die Enttäuschung nicht so groß, als wie wir sie schon bei den Deutschen erlebt haben.
Ja,
muss man
es war
schon
kein
sagen.
Weltuntergang.
Ja,
man
genau.
hat sich wieder dem Genuss zugewendet und gut war.
Ja, gut, ich meine, Genuss haben die ja da genügend in Logroño. Also auch da gibt's ja diese schöne Arkaden und auch die vielen Kneipen, wo es dann die Häppchen gibt, die Tapasmeile. Die war da jetzt leider zu, aber weil wir ja tagsüber dort waren. Aber man hat schon gesehen, dass da abends wahrscheinlich echt was los ist und dass es da heiß hergeht und vermutlich auch viele Touristen, so wie es ja auch in den Reiseführern beschrieben steht, unterwegs sind. Also ja, es ist eine nette Stadt, es ist eine größere Stadt, die hat schöne Arkadengänge, die hat auch ja einen schönen Platz, den Paseo del Espolón. Das ist ein schöner, schattiger Platz, da sind Bäume, da kann man, also wirklich auch Aufenthaltsqualität. Und da waren ja auch viele Spanier, Einheimische dort gesessen. Ja,
und
man kann auch bummeln bestimmt tagsüber, wenn Geschäfte geöffnet haben. Yes. Also auch da gibt's das eine oder andere zu sehen. Die Markthalle soll auch sehr schön sein. Die haben wir jetzt halt leider auch nicht gesehen, weil ja eben da geschlossen war. Aber insgesamt denke ich, ist das schon ein Ausflug wert, wenn man jetzt nicht gerade sonntags, wenn WM-Spiel Spanien stattfindet, dahin geht.
Das war halt so, ne? Aber klar, auf jeden Fall ist die Stadt allein schon deshalb sehr nett, weil, wie wir beim Rausfahren festgestellt haben, wir haben nämlich im Kreisverkehr auf der anderen Seite des Flusses nicht ganz gewusst, wo wir jetzt hin müssen und haben nochmal einen Kreis mehr gedreht, als wir eigentlich hätten machen müssen. Und dabei habe ich festgestellt, dass Logroño auch die Partnerstadt von meiner Heimatstadt ist, nämlich von Darmstadt. Also muss sie einfach ganz nett sein, ist doch klar, oder?
Genau, super nett.
Genau, so wie wir halt sind, ne? Wir Darmstädter und Südhessen. Ja, also jedenfalls ich. Kann ich mal so sagen.
Ja, mehr kann ich nicht beurteilen. Das reicht aber schon und ist alles gut so.
Genau. Ja, und in dem Sinne, wenn du da bist in der Gegend, ja, dann probier einfach mal unsere Tipps aus und genieß es und viel Spaß dabei wünschen wir dir. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Adios. Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht. Komm rüber auf unsere Homepage feinschmeckertouren.de und schau dir die Bilder zu unserer Show an. Dort findest du auch wertvolle Links zu den heutigen Empfehlungen.
Verpass keine Neuigkeiten mehr und trag dich am besten gleich in unseren Newsletter ein. Wir freuen uns auf deine Anregungen für weitere Episoden und einen regen Austausch mit dir.
Viel Spaß beim Genießen, denn du weißt ja,
wahrer Reichtum besteht nicht im Besitz, sondern im Genuss.
Deine Feinschmecker-Guides Bettina
und Burkhard.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.